Willkommen beim Human Work Talk. Beim Human Work Talk laden wir uns interessante und spannende Gäste ein, Gäste aus der Praxis, die sich in verschiedenster Art und Weise bereits mit dem Spannungsfeld psychische Gesundheit und unternehmerischer Erfolg beschäftigt haben.
Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns ganz besonders, dass heute Beate Greilinger bei uns ist. Beate und ich kennen uns aus einer gemeinsamen Ausbildung und haben uns in diesem Zusammenhang sehr intensiv bereits ausgetauscht über das Spannungsfeld psychische Gesundheit und unternehmerischer Erfolg. Beate hat viele Jahre Berufserfahrung, Führungserfahrung in unterschiedlichsten Rollen hinter sich. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Beate. Beate, vielleicht starten wir damit, dass du dich kurz vorstellst. Was ist dein beruflicher Hintergrund? Welche Erfahrungen hast du gemacht und woher kommt dein Interesse am Spannungsfeld psychische Gesundheit und unternehmerischer Erfolg?
Sehr, sehr gerne. Danke, Silvia und Martin. Danke auch für die Einladung zu dem Podcast. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend, komme auch gerne später dann noch drauf. Ja, ich selbst bin ausgebildete Juristin mit einem Europarechtsschwerpunkt. Habe schon während dem Studium erkannt, dass das nicht so meine Leidenschaft und meine Profession werden wird. Habe mich dann umgeschaut intensiv und bin in der IT-Branche gelandet, IT-Dienstleistung und Consulting-Branche. Das war wahnsinnig spannend. Man durfte recht rasch auf große Projekte und international reisen. Und wenn man dann jung ist und gern ausprobiert, kommt man da ganz gut und schnell rein. Es hat mich dann über ein 3-Jahres-Assignment beim großen Technologiekonzern in Südosteuropa eigentlich immer stärker in die Vertriebsschiene getrieben, also Key Account Management, Account Executive, Vertriebsmitarbeiter, you name it. Es gab viele Bezeichnungen für die unterschiedlichsten Verantwortungen, die ich dann an Kundenschnittstellen gemacht habe. 2013 ist dann meine Tochter auf die Welt gekommen, da habe ich mir dann eine kurze Auszeit gegönnt. Es war sehr spannend, aber immer den Kontakt zu Kunden und auch Unternehmen sehr intensiv gehalten und bin dann Ende 14 wieder eingestiegen. Das Unternehmen wurde in der Zwischenzeit verkauft, wo ich vorher beschäftigt war. Es hat dann einen kulturellen Wandel mitgemacht. Ich habe gemerkt, passt für mich nicht und bin dann in die Energiebranche gewechselt, um dann noch einmal ein Jahr später in meine erste echte organisatorische Führungsverantwortung zu gehen bei einem öffentlichen großen IT-Dienstleister und habe dort die Bereichsleitung für Vertrieb und spätere Folge dann Business Partner Management übernommen. Also ich habe verschiedene Führungserfahrungen, das heißt, das ist einerseits diese virtuelle Führung, wo man Kraft eher der Person führt, und dann in den letzten Jahren auch stark die organisatorische Führung. Ich arbeite leidenschaftlich gern und bei mir ist auch sozusagen der Spaß an dem Tun oft im Vordergrund. Und wie ihr mir die Überschrift also so ein bisschen bekannt gemacht habt, war das irgendwie für mich auch so ein bisschen transparenzgebend. Mit Spaß, Leichtigkeit und Freude am Tun ist eine psychische Belastung nicht notwendigerweise so schnell gegeben, also aus meiner Erfahrung heraus. Ja. Und in anderen Situationen, ich kenne die andere Seite auch. Ja. Also können wir gerne dann auch später drüber reden.
Also so vorweggenommen, du kennst auch die Seite, wo es zu einer psychischen Belastung dann gekommen ist.
Ja, kenne ich auch. Ja.
Aber vielen Dank, Beate, für die Vorstellung. Und man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, du hast viel gesehen, du hast verschiedene Organisationen kennengelernt, unterschiedlichste Aspekte der Führung, du hast auch angesprochen, das eine so privatwirtschaftlicher Bereich, der andere eher so der öffentliche Bereich, auch wahrscheinlich andere Kulturen. Also da freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns dabei bist und uns teilhaben lässt an deinen Erfahrungen. Und unser Rahmenthema ist eben das Thema psychische Gesundheit, unternehmerischer Erfolg. Und da ist für uns natürlich auch so die Einstiegsfrage, was ist für dich hier an dem Thema interessant? Oder wie hast du dieses Spannungsfeld selbst erlebt? Was hast du da beobachtet?
Also ich muss sagen, mit zunehmendem Alter und auch Erfahrung messe ich diesem Thema immer höhere Aufmerksamkeit und höhere Wichtigkeit eigentlich bei. Ich finde, gerade vielleicht auch so im Dienstleistungsgeschäft, in dem sich doch sehr viele befinden, das sind Menschen, die arbeiten. Menschen, die unter verschiedensten Situationen und Konstellationen gemeinsam an einem Ziel arbeiten oder halt ihre Arbeit gern gut erledigen möchten. Und da hat jeder so sein Backel zu tragen und vieles davon ist halt für andere nicht sichtbar. Und dann setzt man Akzente und weiß aber gar nicht oft, in welcher Lebenssituation der andere sich gerade befindet. Was löst es bei dem aus? Was bewirkt es? Und da muss ich schon sagen, dass diese organisatorische Führungsverantwortung dann schon noch einmal eben das noch wichtiger und stärker herausstreicht. Und deshalb finde ich, es kommt viel zu oft zu kurz, obwohl es so wahnsinnig wichtig ist, darauf zu achten, dass den Menschen nicht körperlich, sondern auch psychisch wirklich gut geht in ihrem Arbeitsumfeld.
Du sprichst den Dienstleistungsbereich an, das würde ich gerne aufgreifen. Der Dienstleistungsbereich ist ja ein Bereich, wo man sehr viel mit Kunden, Kundinnen zu tun hat, sehr viel auch die eigenen Befindlichkeiten nach außen hin zurückhalten soll. Zumindest ist es oft so der Auftrag, den man da kriegt. Wie ist da deine Erfahrung? Ist für dich der Dienstleistungsbereich ein besonders schwieriger Bereich, was psychische Gesundheit betrifft?
Ja und nein. Das ist eine Nicht-Antwort. Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen reflektiert. Ja. Also ich habe immer wahnsinnig viel Energie aus meinen Kundenterminen mitgenommen. Ja. Und wenn da schwierige Situationen waren, ja, war das Beste, was geholfen hat, noch näher ranzugehen, ja, oder gemeinsam mit dem Menschen als Menschen eine Lösung zu finden. Ja. Und das ist mir oft eigentlich gut gelungen. Oder vor großen Kundenverhandlungen oder so Situationen, wo du echt so einen Knopf im Kopf hast und du musst da irgendwie mit positiver Energie reingehen, war ich laufen im Wald, ja, um meine Gedanken zu sortieren, um all diese positive Energie, die ist, wenn du da durch den Wald schinderst, mitnimmst, ja, auch in dieses Kundengespräch, in diese Situation mit einzubringen. Ich habe da wirklich lange Zeit ganz viel Positives mit rausgenommen und bin oft auch aus schwierigen Situationen fast noch ein bisschen energetisch gestärkt rausgegangen. Ja.
Das erfordert sehr viel Initiative, ne? Da muss man sehr viel Selbststeuerungsfähigkeit haben dafür.
Das und auch die Zeit dafür. Also ich habe dann gemerkt, es ging alles nicht mehr so leicht, als meine Tochter dann da war, weil sonst bin ich am Weg in die Arbeit irgendwie im Wald ausgestiegen und bin losgelaufen. Ich kann sie nicht im Auto sitzen lassen. Ne? Also da war weniger Zeit und das stimmt mit der Initiative, es muss auch die Kultur des Unternehmens das zulassen. Weil mich hat in der damaligen Kultur halt niemand gefragt, zählt das Laufen jetzt auch zum Job oder nicht, die Stunden, sondern es ging wirklich rein ums Ergebnis. Ja. Und das lassen nicht alle Kulturen zu, das geht auch nicht überall, ja.
Was ist da aus deiner Sicht wichtiger? Du hattest ja dann in dem Beispiel die Möglichkeit, das zu machen, auch ein bisschen so den Freiraum dir zu nehmen, wenn es notwendig war. Wie ist das aus deiner Erfahrung von der Organisation gemacht worden? Oder ist das passiert oder ist das schon ein Teil? War das Absicht? Hat es da bestimmte Kultur in die Richtung gegeben? Was war da deine Erfahrung?
Ja, das Arbeitszeitmodell hat Vertrauensarbeitszeit geheißen. Ja. Also alleine diese Begrifflichkeiten, ich war damals auch noch sehr jung, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ja, machen schon was aus. Ja. Und das ist so anders, wenn du dann ich war dann auch in einer ganz anderen Kultur, wo Vertrauen nicht so im Vordergrund steht. Und da habe ich selbst schon gemerkt, da macht's. Also ich habe es nicht gemacht, obwohl es mir und meiner Arbeit wahnsinnig gut getan hätte. Ja. Aber das war jetzt nicht so opportun, dort schnell mal in die Laufschuhe reinzuhüpfen und loszulaufen. Ja. Am Beispiel laufen. Ja.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie die Kultur jemanden ermöglichen kann, was man braucht, einfach sich zu holen oder auch nicht.
Genau.
Absolut. Ich habe auch im ersten Fall nicht gefragt, ob das okay ist, aber es war okay. Ja.
Genau, das ist dann auch ein bisschen so das wahrscheinlich Wahrnehmen, was ist da möglich in dem Rahmen, was kann ich tun, was kann ich mir auch rausnehmen, wo kann ich mir Freiheit suchen und wo nicht. Ja. Mhm. Ich kenne das auch aus einer eigenen Erfahrung, ich bin auch einmal in einen Job reingekommen, da war Kultur, war Präsenzkultur, ja. Und das war auch ein Zeitpunkt, da ist gerade eins unserer Kinder relativ klein gewesen. Und wenn man da 7:30 gegangen ist, ist man der Erste gewesen, der gegangen ist, und man ist dann durch zusätzlich schief angeschaut worden. Und das ist natürlich dann ein Gefühl, wo man dann auch ein bisschen den Konflikt automatisch mitkriegt, weil man ja sieht, okay, da ist man dann der, der quasi nicht mitspielt, und auf der anderen Seite gibt es natürlich Verpflichtungen und andere Themen im Leben auch als ein Job. Ja. Und das ist ein interessanter
Punkt. Das macht, finde ich, was mit einem. Ja. Ja. Ich war dann eben nach der Geburt meiner Tochter noch ein Jahr bei dem vorigen Unternehmen, das eben übernommen wurde, und habe dann aktiv gewechselt, weil sich dort die Tonalität so stark verändert hat. Das hat mir nicht gefallen. Und bin dann in einen Energiebereich, und dort war auch so die Präsenzkultur. Ja. Und ich habe meine Tochter abgeholt 4:30. Aber ich bin halt heimgefahren und habe mich dann 8:30 noch einmal hingesetzt und habe dann bis 11 gearbeitet. Und es hat echt lang gedauert, habe ich gemerkt, dass die Kollegen das dann irgendwie noch mitbekommen. Für mich war es selbstverständlich, weil es darum geht, die Arbeit fertig zu machen. Aber dann, bis die Kollegen dann mitgekriegt haben und sagen, warum schreibst du immer noch am Abend E-Mails? Ja, wo ich gesagt habe, naja, ich habe meinen Tag halt so eingeteilt, dass ich den Nachmittag mir frei nehme, ja, weil das total wichtig ist. Und ich war immer überzeugt und bin es noch immer, vielleicht nicht ganz, dass es sich vereinbaren lässt, ja, auch Beruf und Familie bei psychischer Gesundheit. Ja. Aber er bedarf von jeder Seite höchste Achtsamkeit, Vertrauen, ja, und nicht nur auch am Plakat sozusagen wir unterstützen das, sondern im echten Leben.
Es wird schwieriger, insofern da einfach noch ein zusätzlicher Faktor dazu kommt, der mindestens genauso wichtig ist wie das Unternehmen dann. Man ist dann oft irgendwie auch sehr zerrissen. Also was kriegt jetzt Priorität? Schlechtes Gewissen da, schlechtes Gewissen dort.
Absolut. Oder auch diese, was ich nicht gewohnt war oder auch nicht mag, ich mag Termine nicht absagen oder verschieben müssen. Ja. Aber wenn dann das Kind krank ist, ja, genau. Magst du den Spagat, ja? Und dann sagst, okay, was bringe ich trotz krankes Kind noch unter? Was geht sich dann eben auch nicht mehr aus? Ja, was macht es mit mir selbst? Bin dann unzufrieden, muss es nachholen, die Termine sind eh alle voll, ja? Wo schiebe ich es dann noch rein? Ja, das macht was. Ja.
Und was macht es aus deiner Sicht dann mit einem? Was passiert dann oder was ist dann die Konsequenz aus dem, aus deiner Sicht?
Also bei mir persönlich war es einerseits so, dass mein kleiner Perfektionist in mir nicht mehr zufrieden war. Ja. weil der hat einfach wirklich gern einfach immer gut gemacht und auf allen Seiten gut gemacht. Und ich habe dann schon lange versucht, halt dann mehr Arbeit in der Nacht ausgelagert. Dann bin ich halt nicht 11 ins Bett, sondern halt wesentlich später ins Bett, um das halt wirklich dann auch irgendwie zu schaffen. Ja, also für mich war immer das Ziel, es überall gut zu machen. Ja.
Das führt sehr schnell in die Erschöpfung dann.
Das hat in die Erschöpfung
geführt.
Ja. Weil es kam dann Corona und Distance Learning, also es waren dann noch etliche Jobs add-on, die halt so nicht geplant waren. Auch mit Sorgen, die die Mitarbeiter haben, Ausfälle dort, beziehungsweise in dem öffentlichen Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war dann eben so auch kurzfristig ganz viel Zusatzarbeit, weil halt im IT-Bereich, wir mussten einfach unsere Kunden enablen, dass sie von zu Hause arbeiten konnten, und wir mussten IT-Systeme so umstellen, dass diese Förderungen und Stundungen und sonstiges halt gut abgewickelt wurden. Ja. Und so hat dann so wirklich eine Spirale angefangen, die nicht gesund war für mich.
Wir haben ja einen unserer letzten Podcasts zu dem Thema gemacht, brennen uns die Führungskräfte aus, wo wir auch ganz speziell darauf fokussiert haben, dass diese Corona-Zeit auch für Führungskräfte so eine herausfordernde Zeit war. Und das scheint was zu sein, was du so erlebt hast.
Ja, 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 absolut. Mhm. Absolut. Ist schon sehr speziell gewesen. Ja, also mit Kind dann zu Hause sitzend und am Telefon von 8 in der Früh bis 8 am Abend. Das Kind, das man natürlich dann auch gern wirklich ordentlich begleiten will, und irgendwann merkt man, es geht an der Spaß an der Arbeit. Und das war immer mein Treiber, immer der Spaß und Freude an der Zusammenarbeit, halt auch in der Arbeit. Und es geht, der ging dann massiv verloren. Ja.
Das ist ja auch, was du beschrieben hast, durch die Pandemie und durch die Änderungen, auch durch die zusätzlichen Anforderungen im Job, speziell im IT-Bereich, das gab es sofort, dass da viel, viel schnell da waren an Themen. Und dann die Verpflichtungen, die man hat, und dann gibt es die schon bestehenden Themen. Du bist Führungskraft und mittendrin, da prallen ja dann noch mehr Anforderungen auf dich ein und alles kommt noch stärker zusammen. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise auch hat es da von der Organisation irgendwo auch den Fokus gegeben, speziell auf Führungskräfte, oder warst du da mehr oder weniger dir selbst überlassen, das zu lösen?
Ich war Bereichsleitung, ja. Und damit Teil der erweiterten Geschäftsleitung, also das, genau, das gesamte Unternehmen geführt hat. Das heißt, wir haben eigentlich so die Maßnahmen uns überlegt und vorgegeben und Möglichkeiten angeboten für die anderen Führungskräfte.
Ja,
ja, genau. Das war jetzt so, ich habe das schon ein paar Mal so ein bisschen versucht zu reflektieren, haben wir gedacht, das eine oder andere Angebot selber in Anspruch zu nehmen, hätte vielleicht geholfen, beziehungsweise vielleicht dann schon speziellere, ob dieser Verantwortung, die ich dann schon noch geführt habe. Ja. Also, wie Markus eh kurz eingeleitet hat, wir machen ja diese Coaching-Ausbildung und ich mache jetzt auch noch einen Mental-Coaching-Lehrgang, und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da drin sitze, ach, hätte ich doch diese Tools schon früher gehabt, oder ach, hätte mich doch jemand früher begleitet, ja, ob es jetzt eine psychotherapeutische Begleitung gewesen wäre oder Coaching oder einfach jemanden, wo du dich hinwenden kannst und einfach vom Unternehmen wirklich vorgegeben zu sagen, es ist nicht nur okay, dass ihr dorthin geht, ihr sollt das sogar machen, weil wir haben vorher Reorganisation gehabt, die war noch nicht abgeschlossen. Es ist Corona, es gibt menschliche Schicksale, dadurch noch verstärkter, und die Arbeit hat auch zugenommen. Nehmt das in Anspruch, euch zu stärken. Und ich gestehe, ich habe es nicht gemacht. Ja. Und kannte vielleicht auch nicht gut genug und viel genug. Und im Unternehmen war man halt lange Zeit schon darauf fokussiert, arbeitsfähig zu bleiben und fit zu werden.
Ja. Was dann manchmal passiert, wenn die Belastung so groß ist, dass man es nicht mehr spürt. Das wird mir sehr oft berichtet, so man rettet sich dann von einem Tag zum anderen, man ist dann irgendwie nur mehr im Außen orientiert, und so die Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse, so diese Erschöpfung spüren, das geht irgendwann dann auch einmal verloren. Ich weiß nicht, ob das was ist, was du auch so bestätigen würdest.
Ja, das bestätige ich absolut, weil irgendwann, also erst viel später, also ich bin ja dann ausgestiegen, ich habe mir dann auch sozusagen, aber schon im privaten Umfeld, mir dann meine Unterstützung geholt, weil ich gemerkt habe, allein komme ich da nicht mehr so einfach zu greifen. Und es hat lang gedauert, bis ich eben so wieder in dieses Spüren, so wie du das sagst, wirklich gekommen bin und eben auch gespürt habe, also jetzt wieder ganz anders aufgestellt, wo ich einfach spüre, das tut mir gut. Ja. Nicht so gut, dann lasse ich das. Ja. Und wende mich eher den Dingen halt zu, die mir gut tun. Das habe ich jahrelang vorher schon nicht gemacht. Ja. Und da, also finde ich auch, dass irgendwie so dieser Spürsinn für sich selbst, das tut mir gut, das braucht man in gewissen Situationen, total abgestumpft.
Und das ist ja auch ein Faktor, sich einfach Zeit zu nehmen. Ja. Also du hast das ja erwähnt, und so viele Erwartungen, so viele Themen, die man auch lösen muss als Führungskraft. Man ist, du hast es gesagt, ihr habt den Rahmen vorgegeben für alle anderen, und da war natürlich auch eine gewisse Fürsorgepflicht oder einfach auch darauf zu schauen, dass allen anderen gut geht. Aber das ist genau der Punkt, den wir auch in dem anderen Podcast schon thematisiert hatten. Man bleibt dann sehr oft selbst irgendwie auf der Strecke und das dann auch, wenn eh wenig schon Zeit von Haus aus ist, dann nur extra dann die Zeit für sich selbst zu nehmen und auch zu blockieren. Das ist in der Realität manchmal leider nicht der Fall und das kommt dann ein bisschen zu kurz. Ne?
Ja, oder alles, was geblieben ist, war halt dann eh, oder war halt dann meine Tochter und die Familie noch irgendwie zu schupfen. Und eben dieses, man selbst bleibt dann halt irgendwie ganz hinten dran. Ja.
Aber es ist sehr gut und positiv, dass du dann auf jeden Fall dann auch Unterstützung gesucht hast, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist dann auch ein wesentlicher Schritt, weil den muss man auch mal machen. Also das ist auch ein wichtiges Thema, auch dann Unterstützung zu holen, wenn es notwendig ist. Mhm. Machen auch nicht alle Personen.
Ja, und da ist für mich jetzt so die Erkenntnis, also man belächelt immer ein bisschen so das amerikanische System, jeder hat seinen Therapeuten, also man ändert auch so seine Sichtweisen. Ja. Also ich denke mir, so Begleitung über längere Zeit, es hätte man einfach in vielen Situationen gut getan, sich mit jemandem auszutauschen. Ich musste so viele Entscheidungen treffen oder mit so vielen Problemen, weil es sind ja nie die freudigen Themen zu mir gekommen, sondern je unangenehmer, desto schneller und härter sind sie dahergeflogen gekommen. Ja. Und alleine da jemanden zu haben, das nicht dein Vorgesetzter, nicht dein Peer ist, sondern jemand Außenstehender, wo du dich hinwenden kannst, offene Türen bei mir mittlerweile. Ja. Das geht nicht mehr her.
Führen ist nicht nur Ponyhof. Ja. Das ist auch oft sehr herausfordernd und sehr viel, das unter der Oberfläche auch ist in Organisationen, was man alles trotzdem lösen muss. Und,
Ich finde, du hast was Wichtiges gesagt, so dass dir geholfen hätte, wenn von Seiten der Organisation gekommen wäre, du sollst was machen. So dieses, es gehört auch zum Aufgabengebiet dazu, sich selbst fit zu halten, nämlich auch psychisch fit zu halten. Das finde ich, ist ein sehr entscheidender Punkt, so dass das nicht was ist, was man auch noch unterbringen kann, wenn irgendwie Zeit bleibt oder so, sondern dass das in der Priorität einfach auch steigen sollte. So sich fit halten als speziell als Führungskraft, was das dazugehört.
Meines Erachtens gehört wie das Fitnesscenter, gehört irgendwie dazu, diese mentale, geistige Fitness und auch Resilienz, sich irgendwo Batterien rein und Stecker und sich irgendwie wieder entweder Auszeit gönnen, was er gerade braucht, oder stärken oder abgrenzen lernen. Ja. Ich habe letztens erst mit einer Kollegin gesprochen und eigentlich finde ich, gehört sowas schon fast in die Schulen rein. Ja. Also zum Turnunterricht, dass man auch einfach wirklich vor Anbeginn lernt, sich auch sozusagen in seinen geistigen Kapazitäten zu stärken.
Und das bedeutet dann auch wirklich einen Paradigmenwechsel. So, jetzt ist es oft noch so, dass es mit Schwäche verbunden wird, wenn man sich was holt, wenn man sagt, ich habe da jetzt so eine Grenze. Das wäre dann ein richtiger Paradigmenwechsel. So, es ist eine Stärke, sich darum zu kümmern.
Ist es noch immer so?
Ich glaube schon, dass es in Veränderung ist, aber durchgängig ist es sicher nicht so. Ja.
Weil ich habe es auch, ich habe es wahrgenommen und natürlich fällt es einem am Anfang nicht so leicht, so sage ich mal, doch eher so gestandene Frau aus dem Weinviertel am Bauernhof aufgewachsen. Bis jetzt hat mich noch nichts umgeworfen und dann merkst du eigentlich, Hilfe tut dir da wahnsinnig gut. Ja. Ja, und ich merke es auch, aber ich komme drauf, je mehr man selbst über die Themen spricht. Ich komme auf sehr viel Offene, die sagen, aber stimmt, der Schritt, den selber zu machen, ist wieder was anderes. Ja, zu sagen, ja, super, dass du das machst, ja, ganz großartig. Ja. das höre ich sehr oft, ja, finde ich super, wie du das gemacht hast und dass du da hingehst und dir Hilfe holst. Aber für mich selbst, muss ich nur schauen, ob das das Richtige ist. Das stimmt schon, ja.
Ja.
Low-leveliger irgendwo auch sein.
Ja, es hängt schon wahrscheinlich mit der anderen Thematik zusammen, die du auch angesprochen hast. Das ist auch schon noch eher tabu damit verbunden. Ich glaube, wenn man jetzt nach der Arbeit oder vor der Arbeit ins Fitnesscenter geht oder auf die Ernährung schaut, das sind Themen, die waren auch wahrscheinlich vor 30 Jahren noch nicht so sehr präsent, aber das ist mittlerweile gut etabliert. Aber eben auch die psychische Gesundheit ebenfalls schon proaktiv anzugehen, genau aus dem Punkt heraus, dass man da auch hier vielleicht eine Lücke, eine Schwäche, was auch immer zeigt, ja, unter Anführungszeichen alles natürlich, da braucht es wahrscheinlich schon noch Schritte. Ja. Und das ist ein guter Punkt, glaube ich, den du angesprochen hast. Es ist bei den anderen einfacher zu sagen, okay, gut gemacht und verstehe ich, aber dann wieder sie selbst spüren und dann selbst zu sagen, naja, gibt es da eigentlich vielleicht auch was mir selbst irgendwie weiterhelfen würde. Das ist dann wieder eine extreme Frage der Initiative und gehe den Schritt oder nicht. Ja.
Was können Organisationen da tun, wenn Organisationen das forcieren möchten, dass das einfach rausgeholt wird aus der Tabuzone, dass das mehr an Priorität kriegt, auch die psychische Gesundheit, ohne jetzt den unternehmerischen Erfolg zu vernachlässigen? Was denkst du, können Organisationen da einfach tun, was wirklich Veränderung hineinbringt?
Also wirklich es als fixes Angebot einmal in so, viele haben so Academies oder unternehmensinterne Weiterbildungs- oder Unterstützungsmaßnahmen oder Sportgutscheine oder Sonstiges. Wir haben ganz viele Unternehmen. Und ich finde, dass sowas eigentlich fix auch mit in ein Programm mitgehört. Jetzt weniger unter dem Titel, dass man sagt, dort, wo Krankheit herrscht, zum Gesundmachen. Aber so dieses Vorbeugende oder das sich selber stärken, sich unterstützen, ja. Jetzt machen wir Werbung vielleicht für die Ausbildung des Markus und ich oder auch für dieses Coach, ja. Wenn man jetzt sagt, so in die Therapie, da habe ich vielleicht, viele haben da vielleicht ein bisschen, doch noch Bedenken dazu, ja, aber dann einmal zu einem Coach zu gehen, sich irgendwo mitteilen zu können, ja. Aber ich finde schon, dass die Unternehmen hier eine Verantwortung haben, nämlich gesunde Mitarbeiter ist nicht nur die körperliche Fitness, ja, es gehört die geistige Fitness, die Resilienz, ja, mit all dem, dass Infos über 1000 Kanäle auf uns einströmen, ja, gehört einfach mit dazu ins Programm, ja. Und vielseitig anbieten, sodass für jeden irgendwie Angebot dabei ist, wo er sich wiederfindet. Ja. Oder auch dieses wirkliche Akzeptieren, dass Handy abgeschalten wird. Ja. Also dieses wirkliche Abschalten, dieses wirkliche Urlaub machen können. Also ich kenne 5 Jahre keinen Urlaub, wo nicht irgendwelche Unterbrechungen da waren. Ja. Und das macht einen Unterschied, auch wenn es nur ein Anruf ist, weil es meistens nicht der angenehme Anruf ist oder jemand gratuliert, sondern meistens sind die dann so dringlichen. Also da einfach mehr darauf zu achten, was Menschen dann echt brauchen, damit sie dann wieder mit Freude ihre Leistung erbringen können. Ja. Ja. Oder auch Ziele, also ich finde es gerne auch irgendwie so menschliche, soziale Ziele rein. Ja. Immer dieses harte Messen an Zahlen, Daten, Fakten, meistens noch mit einem Berg obendrauf. Also mich hat das zermürbt, wenn ich gewusst habe, ich kann meine Ziele eh nicht erreichen, weil ich habe schon gern einfach meine Ziele erreicht. Ja? Ja. Und noch besser übererfüllt. Und da ging es gar nicht so um den finanziellen Bonus dann dahinter, sondern um das Gefühl, erfolgreich sein zu können. Ja.
Wenn es dann ein Ziel ist, psychisch gesund zu bleiben und man hat es erreicht, das ist ja auch ein schöner Anreiz dann.
Ja, richtig. Oder auch so feiern, ja, Erfolge feiern. Es sind oft so die Kleinigkeiten, ja, die auch den Unternehmen nicht viel kosten, aber wirklich so Danke sagen, Anerkennung geben, Erfolge feiern, Feedbackzeiten geben. Das sind eh so die Kindergarten des Führens. Und trotzdem wird, also auch aus meiner Erfahrung heraus, dann in fordernden Zeiten nicht immer angewendet.
Es ist wahrscheinlich so ein erster Reflex, eher auf die Dinge hinzuzeigen oder zu besprechen, die nicht funktionieren und vielleicht weniger oft herzugehen und zu sagen, okay, gut gemacht oder einfach auch Beobachtungen zu teilen. Du hast Feedback erwähnt und einfach sicherlich auch, muss jetzt nicht nur die Führungskraft immer sein. Ne? Es gibt ja genug Interaktionen in Unternehmen, wo man sich gegenseitig auch bestärken kann. Es braucht halt Initiative und man muss ja auch die paar Sekunden Zeit nehmen dafür. Ja. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil es sind oft die kleinen Schritte. Also es braucht nicht immer, aus meiner Erfahrung, auch die großen Reorganisationen oder die neuen Organigramme oder die neuen Prozessbeschreibungen oder ähnliches. Führen ist ja sehr anders davon.
Also was ich zum Beispiel auch gern gemacht habe, mich mal hinzusetzen und zu Weihnachten halt, weil Budgets sind dann überschaubar, halt irgendwie kleine Anerkennung und eine Karte schreiben. Für jeden Einzelnen wirklich eine hochpersönliche Karte und dann mindestens 5-mal ein Danke rein. Ja. Mhm. Danke für, was diese Person halt irgendwie so Besonderes gemacht hat. Ja. Mhm. Also ich würde mir wünschen, und da muss ich jetzt wieder, das beide, glaube ich, kurz vorher gesagt haben, das braucht aber so wahnsinnig viel Zeit. Ja? Mhm. Und das wäre die Zeit, die jede Führungskraft aber im Rahmen ihres Jobs haben sollte und nicht in der Nacht von 11 bis 3. Ja? Sondern das sollte Teil, part of your job sein. Dann glaube ich, bist du als Führungskraft, und das ist wirklich auch liegt, das kannst du nur machen, wenn du es von Herzen machst. Ja? Mhm. Befriedigt, ich war so happy, wenn mir dann zu jedem Mitarbeiter irgendwas Gutes eingefallen ist und dann die Karte durchgelesen habe und mir gedacht habe, ja, das war jetzt echt von Herzen. Ja.
Ja.
Aber ich habe es halt in der Nacht geschrieben. Ja.
Aber ein sicher sehr schönes Beispiel, weil ich habe das auch erlebt, es sind oft kleine Gesten und auch einfach nur die kleine Karte oder einfach das Danke. Was dann sehr positiv wirken kann. Ja, aber wie du sagst, da bin ich bei dir, das sollte eigentlich Teil des regulären Zeitbudgets sein und nicht Sache für den Abend oder für das Wochenende. Und da sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen bei den strukturellen oder auch formelleren Vorgaben, was man eigentlich von Führungskräften erwartet. Ja, man ist das angesprochen auch vorher im Zuge der Pandemie. Es ist aber relativ einfach, dann noch die eine oder Aufgabe oder das andere Projekt noch dazu raufzupacken. Und so der Spruch, ein bisschen was geht immer, das hört man auch immer wieder. Und da sind wir dann wahrscheinlich auch bei den Fragen, was kann eine Organisation hier tun, um auch die Führungskräfte auch freizuspielen für die Themen, die du angesprochen hast. Ja.
Also da kann ich jetzt nur aus der Erfahrung, wo ich halt wirklich dann organisatorische Führungskraft war, also da kann ich wirklich auch für wir sprechen. Meine Kollegen und ich waren in hochoperativen Themen drin.
Ja.
Und dieser Spagat ist schon ein großer. Ja, zwischen operativ, wirklich überall seine Finger mit drin haben, bis hin zu strategischer Neuausrichtung des Unternehmens in einer Corona-Zeit. Ja, und dann Mitarbeiterführung, die eben für sich Zeit in Anspruch nimmt. Und da bin ich dann wieder beim Dienstleistungsbereich. Ich meine, wir müssen die Mitarbeiter führen, damit sie ihre Dienstleistung einfach gut am Kunden erbringen können. Und das hätte ich immer als die Aufgabe der Führungskraft gesehen. Ja.
Genau.
Weg freiräumen, ja, Servant Leader zu sein, Unterstützung zu geben. Ich habe das sehr wenig Zeit dafür. Ja. Mir hätte das wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe das sehr wenig Zeit dafür.
Ja. Also die Dinge einfach ermöglichen. Also den Teams, das finde ich ein sehr schönes Bild, den Weg frei räumen, frei schaufeln, damit die einfach tun können, was sie gerne machen wollen. Weil da bin ich bei dir, was du vorher gesagt hast, Menschen wollen ja Erfolg haben, die wollen ja erfolgreich sein, die wollen auch beitragen zum Erfolg des Unternehmens, zur Organisation. Und das ist eine Frage der Fokussierung der Führungskräfte mit Sicherheit.
Ganz sicher.
Was würdest du empfehlen, wenn es der Organisation vor der Frage steht, welchen Rahmen gebe ich den Führungskräften? Weil du wirst Projekte haben, du wirst strategische Arbeit haben, du wirst die Rahmengestaltung haben und daneben natürlich auch die Führung. Also wie sollte das aus deiner Sicht gut ausschauen? Was wäre hier Good Practice oder eine Empfehlung von dir?
Ich habe es ja selbst noch nicht ausprobiert jetzt. Im neuen Stil. Ja. Deshalb, ich verstehe auch, dass es so schwierig ist. Ja. Gerade je größer die Organisation, wo du halt auch Reibungsverluste hast, ja, und wirklich halt nicht von jedem Teil weißt, was er wirklich macht. Ja. Was ich für mich nur mitnehme, ich würde zukünftig werde ich viel mehr Freiraum meinen Mitarbeitern lassen über das, wie sie es machen. Also wirklich dieses zielorientierte Führen, ja, nicht in so vielen Themen selber einsteigen, ja. Perfektionismus runter, einmal vorneweg, ja. Und wirklich diese Unterstützung auch aus außerhalb der Organisation zu holen. Nicht alles macht man am besten selber, sondern schon einiges ist einfach gut, wenn man so eine Möglichkeit hat, eine Außensicht zu kriegen oder mit jemandem von draußen sozusagen auch was hin abzuladen oder so. Ja. Ich würde viel mehr hier schauen, diese vorbeugende Unterstützung mit hinzuzunehmen, gerade in sehr konfliktorientierten Veränderungszeiten, wo der Druck richtig hoch ist. Ja.
Wenn man jetzt das umsetzen möchte, was du gesagt hast, ja, also speziell auch die Empfehlung als Führungskraft, das könnte man anders machen. Was braucht es dafür, um das dann wirklich umsetzen zu können? Also wo sind aus deiner Sicht Lücken, dieses Ziel auch erreichen zu können? Weil ich denke ja doch, dass das auch das schon auch bei vielen Führungskräften präsent ist, dass die Dinge anders machen wollen. Aber die Frage ist, wie schaffe ich das oder was braucht es dazu?
Also da kann ich auch noch ein bisschen von mir selbst oder den Organisationen, aus denen ich komme, sprechen. Ja. Das sind technische IT-Bereiche. Ja. Da ist oft der beste Techniker zur Führungskraft geworden. Ja. Ja. Das wollte der vielleicht gar nicht so, aber es gibt keine anderen Karrierepfade, ja, weil es zählt halt nur immer in Österreich sehr stark, dass du Karriere machst mit der Anzahl der Mitarbeiter, die du führst. Ja. Da wirklich drauf hinzuschauen und Führungskräfte auch wirklich entsprechend auszubilden. Ja, da auch nicht nur in so rein technischen, führungstechnischen Tools, sondern wirklich auch eben in more social skills Führungskräfte auszubilden. Und da vielleicht dann halt wirklich auch diesen Zeitrahmen den Führungskräften zu geben, was jetzt 50% gehen in operatives oder Tagesgeschäft, aber 50% ist zu führen. Ja. Das ist dein und noch lieber noch mehr. Es kommt immer auf die Organisation drauf an, wie sie aufgestellt ist. Aber da vielleicht wichtig, dass man die Führungskräfte drauf schon aufmerksam macht, hinzuschauen. Also bei mir wären manche Wochen ein Desaster gewesen, wenn ich drauf geschaut hätte, wie viel Zeit ist da für Führung draufgegangen. Und wir hätten alle so gebraucht, ja, angefangen von mir und Mitarbeiter runter. Also es sind jetzt nur so, was ich für mich mitgenommen habe, zukünftig anders zu machen. Ja.
Ja, und auch die Unterstützung der Führungskraft selbst natürlich, ne, so, genau, die das alles unter einen Hut kriegen soll. Die braucht natürlich auch diese Reflexion und die Möglichkeit, sich um sich selbst zu kümmern.
Genau. So wie sozusagen als Therapeut-Coach geht man in Supervision, ja, und da ist auch, irgendwo brauchst du, und es kann nicht deine eigene Führungskraft sein, ja. Also es ist optimal super, wenn es ist, ja, also keine Frage, aber selten wird es der Fall sein, wenn man da vielleicht auch über Ängste, Probleme sprechen wird müssen oder sehr offen darüber spricht, was schaffe ich jetzt nicht oder wo habe ich Zweifel. Ja? Deshalb da eben sich so was zu schaffen, wo ich mir Kraft holen kann, ja, das ist meines Erachtens unumgänglich. Ja,
ja, das finde ich, waren sehr viele Aspekte, die da heute eingeflossen sind. Ich bedanke mich mal sehr herzlich für das, dass du uns so viel zur Verfügung gestellt hast an deiner Erfahrung und deinen persönlichen Gedanken. Dankeschön.
Ich sage euch danke, es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich sage auch natürlich danke aus meiner Sicht. Du hast sehr viele Themen angesprochen, unterschiedlichste Themen. Auch, natürlich auch danke fürs Teilen der persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen. Und am Schluss haben wir ja sehr stark dann aus der Frage heraus gesprochen, was kann eine Organisation tun oder was kann man wirklich anders machen, um hier weiterzukommen. Magst du vielleicht ein paar so Empfehlungen deinerseits noch zusammenfassend oder abschließend uns mitgeben?
Also ich finde, dass der Spaß und die Freude am Führen darf niemals verloren gehen. Und wenn man merkt, dass man nicht mehr mit der Energie, mit der Freude und mit dem Spaß Mitarbeiter führt, spätestens dann ist es wichtig, was zu tun. Und man kann sich nicht frühzeitig sich selbst oder auch als Unternehmensleitung oder Führungskraft darum kümmern, auch was für seinen Geist zu tun. Es ist wie die körperliche Fitness braucht einfach so wöchentlich ein paar Impulse, hier auf sich zu achten, auf seinen Geist zu achten, auf seine Seele zu achten, weil aus meiner Erfahrung heraus, wenn man dann merkt, es ist was im Schiefstand, dann ist es schon sehr, sehr spät.
Ja.
Und der Weg ist dann doch nicht ganz einfach, immer nur. Aber man könnte vieles sich selber leichter machen und auch seinen überantworteten Mitarbeitern leichter machen, wenn man auf sich selbst schaut und auf die Mitarbeiter wirklich so als Mensch drauf schaut, als Mensch drauf schaut und entsprechend auch hier dann gibt, was Menschen brauchen, damit es ihnen gut geht.
Ein sehr schönes Plädoyer.
Richtig, also es geht in die Richtung menschliche Organisation und darum, das ist tatsächlich ein sehr schönes Ziel. Vielen Dank. Sehr gut, dann Beate, vielen Dank fürs Dabeisein, für deine Erfahrungen, für das Teilen, auch deine Empfehlungen, deiner Gedanken und auf das nächste Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.